Gespräche.
Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Petcast von Petman und Canina. Heute gehen wir auf ein Thema ein, das für viele Tierhalterinnen besonders sensibel ist, nämlich die Nierenentzündungen und Insuffizienz bei Hunden und Katzen. Ich bin der Joe und gemeinsam mit meiner Co-Host Sabine nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Wissen, Tipps und Strategien, die deinem Tier ein besseres Leben ermöglichen. Hoffen und glauben wir.
Napfgespräche, der Petcast.
Wusstest du, dass die Nieren bis zu 70% ihrer Funktion verlieren können, bevor überhaupt Symptome sichtbar werden? Die Nieren, sie sind die stillen Helden im Körper unserer Hunde und Katzen. Sie arbeiten unermüdlich, filtern jeden Tag literweise Blut, entfernen Giftstoffe und regulieren lebenswichtige Prozesse. Doch was passiert, wenn diese stillen Helden ins Straucheln geraten? Stell dir vor, dein Hund schaut dich mit müden Augen an, sein Fell verliert an Glanz und du fragst dich, was stimmt nicht? Oder deine Katze, die sonst so eigenwillig ist, wird plötzlich still und verweigert ihr Futter. Nierenprobleme sind oft unsichtbar, bis sie unübersehbar werden. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir handeln, bevor es zu spät ist. In dieser Folge nehmen wir dich mit auf eine Reise. Wir erklären erstmal, wie die Nieren funktionieren und was passiert, wenn sie krank werden. Und dann das Wichtigste, wie du deinem Tier mit der richtigen Ernährung helfen kannst.
Die Nieren deines Tieres sind wie ein Wasserfilter. Sie reinigen das Blut, entfernen Giftstoffe und regulieren lebenswichtige Prozesse. Doch was passiert, wenn der Filter verstopft? Symptome wie Appetitlosigkeit, Übelkeit oder vermehrter Durst können dann auftreten. Sabine, warum sind Nierenprobleme so häufig und trotzdem so unheimlich schwer zu erkennen?
Wichtige Frage. Das liegt daran, dass Nierenkrankheiten oft schleichend verlaufen. Erst wenn die Nieren fast nicht mehr arbeiten, bemerken wir als Halter die Veränderungen. Und das Futter spielt eine ganz entscheidende Rolle. So zum Beispiel die Proteine, Phosphor, Natrium und all das kann die Nieren belasten oder entlasten. Ja, Joe, und wie funktioniert so eine Niere denn jetzt?
Die Nieren sind zwei bohnenartig geformte Organe. Also nicht eine grüne Brechbohne oder eine weiße große Bohne, sondern einfach nur geformte Organe, die in der vorderen Lendengegend beiderseits der Wirbelsäule liegen. Sie sind jeweils in zwei anatomische Einheiten unterteilt. Das Nierenfunktionsgewebe und das Nierenbecken. Das kennt jeder, wenn er schon mal eine Nierenbeckenentzündung hatte. Die tut weh.
Aua, dieses ja, ganz
Nieren,
toll.
Ne, und das Ganze mündet oder geht in den Harnleiter über. Das Nierenfunktionsgewebe ist von außen nach innen in verschiedene Schichten und Zonen aufgeteilt. Sieht ganz spannend aus. Außen liegt die sogenannte Nierenrinde, in deren Zellen der sogenannte Nierenkörper liegt. Das Blut aus dem Blutkreislauf filtert Wasser, Elektrolyte, Glucose, Stoffwechselabfälle, also die sogenannten harnpflichtigen Substanzen und andere auszuscheidende Stoffe, wie zum Beispiel Medikamentenwirkstoffe, werden dort an dieser Stelle aus dem Blut gefiltert. Dieses Flüssigkeitsgemisch bildet dann den sogenannten Primärharn. Das ist das, was man dann so sieht, wenn man auf Toilette ist. Hoffentlich ein bisschen farblich. Die Vorstufe des später ausgeschiedenen Urins. Der Primärharn. Der wird dann zuvor in den nächsttieferen Schicht der Nieren, nämlich dem Nierenmark, in einem Röhrensystem, dem sogenannten Nierenkanälchen, noch einmal schön sauber filtriert. Wichtig, denn ansonsten haben wir Giftstoffe, die zurückbleiben. Und in diesen Nierenkanälchen, auch Tubuli genannt, werden aus dem Primärharn Wasser und noch brauchbare Stoffe in den Körper resorbiert, also zurückgebracht. Zum Beispiel die im Primärharn enthaltene Glucose und Anteile der Elektrolyte, was nicht ganz unwichtig ist. Elektrolyte braucht der Körper. Und was in welcher Menge wieder aufgenommen wird, wird durch verschiedene Hormone gesteuert. Übrig bleibt dann der sogenannte Endharn, der aufgrund des Wasserentzugs in den Tubuli ein deutlich geringeres Flüssigkeitsvolumen und höhere Konzentrationen gelöster Stoffe aufweist. Dieser wird in größeren Kanälen gesammelt, wie so ein Reservoir, und zum Nierenbecken und von dort in den Harnleiter geführt, der dann den Urin zur Blase leitet, von wo er dann hoffentlich auch sauber ausgeschieden wird.
Entsprechend sind die Nieren wesentlich an der Steuerung des Wasser- und Elektrolythaushalts des Körpers und auch an der Regulation des Säure-Basen-Haushalts beteiligt, indem sie einfach mehr Säuren oder mehr Basen über den Urin ausscheiden. Auch hormonelle Aufgaben übernehmen die Nieren, zum Beispiel die Produktion des Hormons Erythropoetin, also EPO, das im Knochenmark die Blutbildung anregt, oder des Hormones Renin, das der Blutdruckregulation dient. Mit der Nahrung aufgenommenes Vitamin D wird von den Nieren in seine aktive, hormonähnliche wirksame Form, also in Calcitrol, umgewandelt. Die Funktion der Niere ist für das Überleben des Körpers wirklich essentiell.
Jetzt musst du überlegen, dass zum Beispiel gerade, weil ja auch Hormone daran beteiligt sind, auch was ist noch ein Hormonbildner, das zum Beispiel auch eine Auswirkung auf die Niere haben kann? Die Schilddrüse.
Absolut.
Ja, also was heißt, wenn wir in dem Moment bestimmte Hormone gar nicht erst richtig in Gang bekommen, weil die Schilddrüse zum Beispiel nicht richtig funktioniert, kann das auch sofort eine Auswirkung auf die Niere haben.
Ja, ist irre, wie das alles zusammenhängt, ne? Vor allen Dingen das mal zu verstehen.
Genau. Und dafür machen das Schöne ist ja auch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, es gibt diese Reservekapazität, ne? Also eine sehr große, die so eine Niere hat. Ja, sie enthält bei Hunden pro Niere etwa 400.000 und bei Katzen sind das ca. 200.000 der Funktionseinheiten aus Nierenkörperchen und Nierenkanälchen, sogenannten Nephronen. Ja, und diese Nephrone, wenn die irgendwie angegriffen sind, zerstört sind, ist das Problem bei der Niere, dass die nicht wieder aufgebaut werden können, was ja die Leber kann. Das ist immer das Problem. Der Körper, ne, der besitzt darüber hinaus verschiedene weitere Mechanismen, eine eingeschränkte Nierenfunktion zeitweise zu kompensieren, aber nicht wie die Leber sich wieder zu regenerieren. Und daher sind halt Erkrankungen der Niere erst bei ziemlich ausgeprägten Funktionsverlust von circa 70% erst symptomatisch bemerkbar.
Und das ist fett unterstreichen, heftig. Bitte. Ja, das ist ganz, ganz heftig.
Das heißt, eine Nierenfunktionsstörung, eine Nierenentzündung kriegen wir relativ schnell mit, aber eine CNI, die jetzt aus einer Entzündung heraus auch entstehen kann. Ja. Das kriegen wir erst sehr spät mit.
Okay, und wie unterscheide ich eine Entzündung von einer chronischen Niereninsuffizienz?
Die Niereninsuffizienz ist letztendlich die häufigste Nierenerkrankung.
Ja. Ja,
die kommt aus der Entzündung heraus, geht dann in die Insuffizienz über. Und die kann über lange Monate bis Jahre dauern und fortschreiten, bis dann letztendlich dieser irreversible Funktionsverlust einer oder beider Nieren entsteht. In der Regel bleibt die nachlassende Nierenleistung ziemlich lange unbemerkt, bis das Tier bei Verlust von mindestens 66-70% an Nierenfunktion durch Symptome überhaupt auffällig wird. Und am Ende des Krankheitsprozesses steht, wir kommen nicht drum herum, final der Tod.
Ja, das ist ganz furchtbar. Ich habe es auch schon mal erlebt im engen Bekanntenkreis. Also so der letzte Rest ist für die Tiere auch nicht witzig. Ne? Deswegen werden ja auch viele wirklich euthanasiert dann ab einem bestimmten Stadium.
Also ich habe doch schon viele Tiere gehabt, die ein CNI hatten, die ein Stadium 2 hatten. Ja, das heißt also, da ist der Funktionsverlust bei knapp 50% gewesen. Und da kannst du noch den Rest ziemlich lange hinaus ziehen, bevor dann letztendlich irgendwo der Tod entsteht. Aber du kannst den Tieren schon mal noch 1-2 Jahre an Verlängerung mitgeben.
Dass tatsächlich durch eine Behandlung es wirklich möglich ist, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Das ist das, was die Menschen wirklich wissen sollen, ne? Und wie du schon sagtest, die Überlebenszeit beträgt im fortgeschrittenen Stadium wirklich nur wenige Monate, ne? Bis, 2 Jahre vielleicht. Aber mehr ist es dann auch nicht.
Was haben wir denn für Tiere, die an so einer CNI erkranken? Sabinsch.
Ja, in erster Linie sind es ältere Tiere, die an einer chronischen Niereninsuffizienz erkranken. Bei Katzen so ab dem 7., 8., Hunde etwa ab dem 8. Lebensjahr, wobei ich schon finde, dass man das so nicht über einen Kamm scheren kann. Das ist ja auch immer nur ein Wert, den wir hier nennen, der halt einfach erforscht ist. Es können aber auch tatsächlich schon junge Tiere betroffen sein. Und es gibt natürlich auch hier wieder leider Gottes Rassedispositionen. Und beim Hund sind es Pudel, Terrier, Berner Sennenhunde, die Yorkshires, Shapai, der Bull Terrier.
Die Westies.
Ja, genau. Und der West Highland White Terrier, so nennt man die nämlich, die Westies. Und die Boxer. Bei Katzen, für Perser, ne, Siamesen, Ragdoll, Burma-Katzen, Maine Coon und die Russisch-Blauen. Ja, Joe, und warum, das ist jetzt eine alles entscheidende Frage, werden die Tiere denn niereninsuffizient?
Meistens durch eine genetische Prädisposition, eine akute oder chronische Nierenerkrankung, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Wenn so eine Entzündung vorher dementsprechend da gewesen ist und die nicht ausgeheilt war, kann so eine CNI entstehen. Und natürlich halt, wie wir gerade gesagt haben, je nachdem, was es für ein Tier ist, durch leider Zuchtbedingungen. Dann kann Infektion oder autoimmunerkrankte Erkrankungen daran beteiligt sein, Nierensteine, Zysten, Tumore, angeborene Fehlbildung der Niere, systematische Infektion, zum Beispiel eine Leptospirose, eine Leishmaniose, eine Ehrlichiose, eine WIP, eine Kreislaufstörung und Bluthochdruck, bei Herzinsuffizienz, Thrombosen der Nierenblutgefäße, Schilddrüsenüberfunktion, Vergiftungen, nierentoxische Medikamente, zum Beispiel Schmerzmittel, Antibiotika, Impfungen, Narkosen, Harnwegsblockaden, Stoffwechselstörungen, viele andere erhöhte Calciumspiegel im Blut und Zahnerkrankungen, was die meisten gar nicht wissen, wenn Zahntaschen erkrankt sind, wenn sich Bakterien in der Zahntasche absetzen und vor allen Dingen auch im hinteren Zahn, wenn sich dort etwas gebildet hat, eine Entzündung, was sehr gerne entsteht bei Katzen, ist das etwas, was sehr nierenschädigend ist und so eine Erkrankung der Zähne wirkt sich in der Regel auf eine Nierenerkrankung aus. Und natürlich Fütterungsfehler. Zum Beispiel mit zu viel Trockenfutter und zu wenig Flüssigkeit. Das heißt, wir haben hier dann ganz einfach eine Dehydration. Aber was sind denn dann in dem Moment solche Folgen daraus aus so einer CNI?
Ja, die sind ganz bitter. Nämlich es führt zu einem wirklich schleichenden Verlust der Funktion der Nieren und damit zur Störung des Wasserelektrolyt- und Säurebasenhaushalts. Es geht weiter mit der Blutbildung, der vor allen Dingen Blutdruckregulation und vor allen Dingen, und das ist auch ganz wichtig, der Entgiftung der harnpflichtigen Substanzen. Ja, die Anreicherung dieser Substanzen im Blut führt dann wiederum zu einer fortschreitenden Selbstvergiftung des Körpers. Man nennt das Urämie, die für viele Symptome der CNI halt einfach verantwortlich sind oder ist. Unabhängig vom konkreten Auslöser der Nierenschädigung sind es meist tatsächlich sterile Entzündungsprozesse im Nierengewebe, die halt zusammen mit erhöhtem Blutdruck und der toxischen Wirkung dieser harnpflichtigen Substanzen zum Fortschreiten der Erkrankung beitragen.
Interessant ist es, dass ich schon mehrere Tiere hatte, denen wir Blutdruck gemessen haben. Das ist bei einer Katze ziemlich schwierig. Ja, wenn du der so hinten so an den Schwanz willst und willst da mal eben so aufpumpen oder sowas, so, dann kommt so die Krallen.
Zack.
Sehr nett. Bei Hunden ist das schon ein bisschen leichter. Ja, aber es zeigt ganz einfach, wir haben tatsächlich mehrere Hunde gehabt, die dann auch, wo du sehen konntest, dass ein hoher Blutdruck da gewesen ist und sich das dementsprechend auf die Nieren ausgewirkt hat.
Ja, ja.
Also das ist nicht ganz ohne. Und von daher, wenn ihr so einen Verdacht habt in diese Richtung, bitte zum Tierarzt gehen und sagen, ich möchte gerne, dass ihr den Blutdruck messt. Interessant wird es dann, dass viele euch dumm angucken, weil Blutdruckmessen beim Tierarzt ist auch etwas, was nicht regelmäßig gemacht wird.
Nee, das habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen, definitiv. Mhm. Ne? Aber jetzt gucken wir uns doch mal die Symptome an. Das wird unsere Zuhörer ja massiv interessieren, denn das ist ja ein ernstes Thema mit der Niere. Was für Symptome entstehen oder sind da bei einer CNI unter Umständen, also bei der chronischen Niereninsuffizienz?
Das sage ich nicht.
Bitte. Nee. Fang doch mal mit den anfänglichen Stadien an.
Okay. Also, nein, was wir vorhin schon gesagt haben, ja, wir haben vermehrt das halt Trink- und Urinmenge. Das ist ein wichtiger Faktor, ne? Dann der Mangel von wasserlöslichen Vitaminen. Dann haben wir die Dehydration. Ja, auch wenn wir uns jetzt da wiederholen, das ist aber ein wichtiger Fakt, sowohl bei Katze als auch bei Hund. Und da sogar eher mehr bei der Katze. Massive Inappetenz. Erbrechen oder Durchfall. Wir haben Gewichtsabnahme, wir haben Müdigkeit, was ein ganz wichtiger Faktor ist dabei. Wir haben auch eine Leistungsschwäche und wir haben stumpfes Fell. Wir haben eine Abmagerung, die sehr häufig entsteht. Wir haben schmierigen Zahnbelag. Bluthochdruck haben wir gerade gesagt, Immunschwäche und wiederkehrende Blasenentzündung. Das sind so ganz einfach die Symptome, sowohl bei Katze als auch bei Hund. Und da wird es dann richtig gefährlich und da muss darauf geachtet werden. Und vor allen Dingen, wenn wir auch eine zu hohe Fleischfütterung in dem Moment haben. Ja, viele sagen, ja, Proteine sind ja wichtig bei der Katze und beim Hund, auch wenn sie eine Nierenentzündung haben. Aber welche Proteine? Nur einfach ein vollwertiges, proteinreiches Futter zu geben, ist da sehr gefährlich, weil in dem Fleisch hängt Phosphor drin. Ja, und wir haben Natrium. Und das ist etwas, was den Harnstoff anreichert. Ja, und diese harnpflichtigen Substanzen müssen ja abtransportiert werden. Das, was wir vorhin gesagt haben. Das heißt, in dem Moment habe ich diese Fütterung in dieser Art und Weise zu hoch, zu viel Phosphor, zu viel Natrium, habe ich ganz einfach eine sehr starke Belastung für die Niere. Das Zeug muss weg und es muss rausgefiltert werden, was denn im Körper bleiben soll. Und das führt dann nochmal zusätzlich zu anfänglichen Stadien, die ich gerade genannt habe, und natürlich auch Mittelstadien. So, und das Endstadium, was dann entsteht, ist dann ganz klar eine Anämie. Das heißt, wir haben eine Blutarmut, wir haben Schwäche, wir haben eine Apathie. Nochmal, wir haben die Dehydration. Ja, das könnt ihr auch immer an der Haut erkennen. Die Haut, wenn man die hochnimmt, ist die elastisch oder ist die, fällt die langsam zusammen? Ne? Das merkt man wirklich. Wir haben einen Maulgeruch, der nach Ammoniak riecht. Ja, das Problem ist halt, dieser harnpflichtige Stoff hat einen Ammoniakgeruch. Du riechst es auch am Tier selber, wenn du am Fell riechst, am ganzen Tier, und wenn du kommst in den Raum rein, du denkst wirklich, was geht denn hier ab? Steht hier ein Pferd? Ne? Gastritis haben wir haben Durchfall, wir haben Geschwüre in der Magenschleimhaut, ich habe gerade an den Magen gedacht. Wir haben Krampfanfälle und wir haben neurologische Störungen bis hin zum Koma oder Tod. Das sind dann wirklich die Endstadium, das ist dann die Phase 4. Ich fasse das nochmal eben zusammen, die vier Stadien der Nierenproblematik. Das ist basierend, viele wissen das nicht, auf der Klassifikation der International Renal Interest Society, kurz IRIS. Die beschreiben den Schweregrad der chronischen Niereninsuffizienz. Und diese Einstufung hilft uns bei der Planung eines geeigneten Therapie- oder Ernährungsplanes. Und das Stadium 1 ist das frühe Stadium. Ja, da ist es noch so, dass mehr als 66-70% der Nierenfunktion erhalten sind. Meist ist das Ganze in dem Fall symptomfrei, da die Nieren ihre Reservekapazität noch nutzen können. Diagnostiziert wird das durch einen erhöhten SDMA-Wert im Blut, normale Kreatinin- und Harnstoffwerte. Das SDMH ist das symmetrische Dimethylarginin. Das ist ein methylisiertes Derivat der Aminosäure L-Arginin. Das entsteht beim Abbau von Proteinen im Zellkern und gelangt dann in den Blutkreislauf und muss da natürlich dementsprechend auch entgiftet werden. Und hier ist die Therapie in der Früherkennung durch eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung, der Kontrolle des Blutdruckes und der Proteinurie, also Eiweiß im Urin, überhaupt feststellbar und dementsprechend therapierbar. Das Studium 2 oder Stadium 2 ist die mild ausgeprägte CNI. Die Nieren arbeiten dann nur noch mit 25-35% der Kapazität. Die ersten Anzeichen sind da vermehrter Durst, häufiges Urinieren. Diagnose ist in dem Moment leichter Anstieg von Kreatinin, Harnstoff und SDMA im Blut. Und die Therapie kann hier beginnen mit einer angepassten Protein- und phosphorreduzierten Ernährung. Blutdruckkontrolle muss auf jeden Fall regelmäßig gemacht werden, auch wenn es schwierig wird. Stadium 3, das ist die fortgeschrittene CNI, da hat dann die Niere nur noch 10-25% Kapazität. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Wir haben dann deutliche Krankheitsanzeichen, wie dann auftretenden Gewichtsverlust. Wir haben eine ganz klare Appetitlosigkeit, wir haben eine ganz klare Müdigkeit, Erbrechen oder Durchfall. Auch dort kann es diagnostiziert werden durch erhöhte Werte von Kreatinin, Harnstoff und SDMA. und eventuell Anzeichen von Blutarmut, von einer Anämie. Und auch hier die Therapie ist dann nur noch diätetische Anpassung, symptomatische Behandlung, zum Beispiel gegen Übelkeit und eine engmaschige tierärztliche Betreuung.
Was für Katzen ist das ja ganz gruselig, ne? Die hören ja sowieso schon sehr schnell auf zu fressen. Also ich meine, für den Hund natürlich auch, nur für die Katze, glaube ich, ist es noch heftiger.
Viel schwieriger, genau. Ja. Und wenn wir dann das Stadium 4 haben, das Endstadium, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ja, dann sind tatsächlich weniger als 10% der Nierenkapazität da. Und dann haben wir schwerwiegende Symptome, wie eine ganz, ganz starke Abmagerung. Und wir haben einen sehr hohen Maulgeruch nach Ammoniak. Ja, und wir haben auch dann in dem Fall neurologische Störung, eine ganz klare Dehydration. Wir haben Krampfanfälle und auch leider Koma. Auch das ist dann in dem Moment nur noch zu diagnostizieren mit extrem hohem Kreatinin- und Harnstoffwerten, oft mit zusätzlichen Stoffwechselstörungen, zum Beispiel ein gestörtes Calcium-Phosphor-Verhältnis. Also man sieht, es muss engmaschig untersucht werden, weil da hilft dann nur noch eine palliative Maßnahme, um die Lebensqualität in dem Moment zu erhalten. Eventuell eine Flüssigkeitstherapie durch eine Infusion und die Prognose ist in dem Moment ganz klar eingeschränkt. Ich denke dabei an einen unserer Hunde, der hatte das auch. Der hat jeden Tag seine Infusion bekommen, morgens, mittags, abends. Ansonsten, dem fehlte jede Menge Flüssigkeit. Der hat eine entsprechende Ernährung bekommen. Der mochte einfach nicht mehr fressen. Ist egal, was man dem hingehalten hat, ging nicht. Den musste ich hinterher über eine Sonde dementsprechend ernähren, bis dann irgendwann nach 8 Monaten wirklich, es ging nicht mehr. Ja, und der roch auch sehr stark aus dem Maul nach Ammoniak und wir haben schon alles abgestimmt darauf. Wir haben regelmäßig Blut untersuchen lassen, wir haben regelmäßig Blutdruck getestet, ja, und wir haben das Beste rausgeholt, ja, bis es nicht mehr ging. Aber er ist immerhin 10 geworden.
Ja, Mensch, trotzdem ist das echt eine ganz blöde Erkrankung, ne?
Aber diese Stadien, diese 4, ich verdeutliche ihn ganz einfach, wie wichtig so eine Früherkennung ist. Mhm. Und dann die angepasste Ernährung unbedingt eingeführt werden muss, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die Lebensqualität ganz klar zu verbessern.
Ja, und Ziel bei der Fütterung, also der ganzen diätetischen Maßnahmen, ist wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen nur, das ist natürlich so nicht gemeint, die Verlangsamung des Fortschreitens der chronischen Niereninsuffizienz, ne, dass die Symptome gelindert werden, das Verhindern von Gewichtsabnahme und Anorexie durch eine wirklich optimale Nährstoffversorgung und eine hohe Schmackhaftigkeit des Futters. Ja, das können wir umsetzen tatsächlich durch energiedichtes, schmackhaftes, vor allen Dingen auch stadienangepasst, angemessene Protein- und Phosphatreduzierte Nierendiät. Ne, da muss tatsächlich dann aber auch adäquat, natürlich auch angepasst an die Stadien, ein adäquater Vitamine- und Elektrolythaushalt auch vorhanden sein. Worauf wir achten müssen, Joe, sind die Protein- und Phosphatgehalte. Du hast es schon gesagt, das Calcium-Phosphor-Verhältnis, Natrium, Kalium, Vitamin D und vor allen Dingen auch B-Vitamine, weil die ja dann auch so unglaublich viel durch das viele Trinken halt auch einfach pinkeln müssen. Was ich so gelernt habe und auch beobachten konnte während der Betreuung ist, dass du bis zu anfänglich so Phase 3 oder Mitte Phase 3, wenn du selbst kochst, relativ normal dich an den Barfplan halten kannst. Ich würde jedoch keine Innereien mehr füttern, sondern tatsächlich Muskelfleisch und gucken, dass wir so bis zur Phase 2, 3 tatsächlich einfach mit einem anständigen Calciumcitrat arbeiten. Da ist das Calcium, das Verhältnis von Calcium zu Phosphor ja meist weiter oder viel weiter als 2:1. Das heißt, das blockiert dann auch die Aufnahme von Phosphor. Jo, was kannst du noch dazu sagen?
Ja, gerade die Proteinversorgung dabei. Du hast ja gerade schon das Fleisch angesprochen. Ja, diejenigen, die dann in dem Moment Fleisch füttern wollen, es geht aber auch ohne weiteres in eine Hybridfütterung. Das heißt, außer Fleisch, es kann ein Fisch sein, es kann, da müssen wir auf den Fettgehalt achten. Es kann aber auch sein ein Insekt, ja, ohne weiteres.
Zum Beispiel. Und,
oder wir können auch auf Produkte gehen, Milchprodukte, sofern Hund oder Katze das dementsprechend auch vertragen. Ja. Die Proteinversorgung ist hier bei den meisten Tierpatienten zunächst auf jeden Fall im Erhaltungsstoffwechsel zu bemessen. Mhm. Ja, eventuell ist da eine Reduktion, von verdaulichen Rohproteinen in der umsetzenden Energieanforderung dann eventuell günstig, so wie du das gerade auch dementsprechend erklärt hast.
Ich kann auch klug scheißen, wenn du willst.
Können wir auch, aber lassen wir ganz einfach.
Nee, das ist nee. Die Werte, man darf halt nicht unter die Meyer-Zentec-Werte kommen. Ne? Also 5 Gramm genau. pro Kilogramm Körpermasse, allerdings hoch 0,75, ne? Das ist ja immer das Stoffwechselgewicht. Und bei der Katze sind es 7 Gramm pro Kilogramm Körpermasse, allerdings hoch 0,67. Ja, womit wir auch super, super arbeiten können, tatsächlich um die Energie nach oben zu kriegen, ist eine selektive Fettmenge. Ja, damit können wir die Energie erhöhen und haben einfach weniger, ich sag mal, Phosphor, weil weniger Proteine.
Ne? Genau. Aber dabei ist noch wichtig, eins zu beachten. Dann hinterher sagen dann vielleicht einige so, oh, dann lasse ich das mit den Proteinen ganz weg. Ja?
Nee, bloß aber, nicht.
Ja, genau, das ist das. Nämlich bei stärkerer Proteinrestriktion, das heißt, wir nehmen es weg, kommt es außerdem zu einer verminderten Nierenperfusion. Ja, dass auf diese Art und Weise weitere Schädigungen des Organes dann nicht mehr auszuschließen sind. Absolut. Ja, das heißt, es wird schlimmer. So, und außerdem wächst damit die Empfindlichkeit gegenüber toxischen Einwirkungen bestimmter Arzneimittel, die das Tier in dem Fall bekommt. Und dann das Risiko einer metabolischen Azidose steigt. Das ist so die Problematik dabei.
Eine metabolische Azidose. Bist du so nett und versuchst es mal zu übersetzen für unsere Zuhörer?
Dann wird das ja noch problematischer. Wollen wir das wirklich machen?
Jo, kurz, knapp.
Willst du das echt?
Stramm.
Stramm soll ich das machen?
Bitte.
Eine Azidose, was ist eine Azidose? Weißt du, das
Vergiftung.
Hat mit Dose nichts zu tun. Richtig. Und metabolisch heißt?
Ne, im Zusammenhang
Stoffwechsel.
Mit Vergiftung, das, Stoffwechselvergiftung.
Genau, ist eine Störung des Säurebasenhaushaltes.
Zum Beispiel.
Bei der der pH-Wert des Blutes durch diese übermäßige Ansammlung von Säuren oder den Verlust von Basen dann sinkt. Ja, der wird kleiner, der pH-Wert, als 7. Und das ist dann hinterher das Problem. Ja, und die Nieren können dann überschüssige Säuren nicht mehr ausscheiden. Mhm. Was dann wiederum zur Anreicherung von Protonen im Blut führt. Das wird dann jetzt aber zu groß chemisch, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Merken wir einfach, bitte nicht zu wenig Proteine füttern.
Ich möchte nochmal aufs Fett zurückkommen. Denn wir haben bis dato ja nur gesagt, als Energielieferant, bitte immer dran denken, dass Fett auch lecker ist. Das heißt, wir erhöhen damit die Schmackhaftigkeit. Und da die meisten fertigen Nierenerkrankungen, die es zu kaufen gibt, für die Hunde und die Katzen, denen ist ja schon übel. Ne? Das heißt, die schmecken für die, wie man so schön sagt, wie Laternenpfahl ganz unten. Ist das
wie schmeckt denn unten? Wie schmeckt das denn?
Ja, wie ohne Fett. Deswegen bitte Fett dazu packen. Denn Fett ist einfach lecker, um es mal wieder klar und deutlich zu sagen. Also Fett hat in dem Falle wirklich zwei Funktionen. Einmal kriege ich mehr Energie in die Tiere und brauche so einfach weniger an Restfutter zu füttern. Ja, man geht sogar 20 bis 25% Fett im Fleischanteil. Ne, beim Hund kann man sogar bis 35 hochgehen und bei der Katze bis 25%. Muss man natürlich absprechen, wirklich mit dem Ernährungsberater. Ne? Zumal dann ja das auch ein bisschen langsam auch nach oben gezogen werden muss.
Genau, und dann ist aber noch wichtig zu beachten, die Mineralstoff- und Vitaminversorgung.
Absolut.
Bei den nierenkranken Tieren. Ja, wenn wir eine Phosphorreduktion haben, dadurch, dass wir weniger Fleisch geben, dann sollte auf jeden Fall das nicht kleiner als 45 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse begrenzt werden. Ne? Das ist ein wichtiger Faktor. Und die umsetzbare Energie im Verhältnis zu Phosphor darf nicht kleiner als 200 Milligramm reduziert werden pro Megajoule. Ja, und damit erreichen wir dann einen positiven Effekt auf das klinische Bild, die Nierenfunktion und die Überlebenszeit durch die phosphorreduzierte Diät. Natrium, Kalium, Magnesium, das sind alles Substitutionen, die bei Erbrechen oder Durchfall nach einem klinischen Bild dementsprechend untersucht werden können und sollten und geguckt werden, wie ist denn der Stand der Dinge. Eine salzreiche Nahrung sollte auf jeden Fall gemieden werden. Kochsalz ist sowieso etwas, was in dem Moment den Blutdruck erhöht und in einer
grundsätzlich Nahrung aus jeder Küche
nichts zu tun hat. Ja, aber ich hatte es ja schon mal gesagt in einem Beitrag, dass von 1.900 untersuchten, selbst erstellten Rationen über 60% komplett falsch in der Nährstoffzusammensetzung gewesen sind.
Du musst es ja auch an die Stadien anpassen, ne? Immer davon ausgehen, richtig, wie viel Prozent die Niere einfach nur noch leisten kann, beziehungsweise überhaupt verarbeiten.
Genau, und dann müssen wir noch die Vitaminversorgung beachten, Vitamin D. Mhm. Ja, bei einer gestörten Nierenfunktion kann die Verabreichung in der Größenordnung von 1,25 bis 2,3 oder 2 bis 3 Mikrogramm pro Kilogramm pro Kilo Körpergewicht am Tag dann dementsprechend auf jeden Fall gegeben werden. Und nicht zu hoch, auch das ist wiederum dementsprechend nierenbelastend, weil es muss natürlich wieder entgiftet werden, ja, weil es ja mit ein Job der Niere. Und dann haben wir noch Vitamin A und Vitamin B. Ja, der Bedarf wird hier normalerweise um das 2- bis 3-fache des Normalbedarfs erhöht, um dementsprechend die renalen Verluste auszugleichen. Und das gleiche auch bei Vitamin E. Das sind 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, pro Kilogramm Körpergewicht, Körpermasse, die dann in dem Fall zur Reduktion von oxidativem Stress und entzündlichen Veränderungen beiwirkt oder mitwirkt. So, das sind solche Sachen, die auf jeden Fall mit berücksichtigt werden müssen. Für den Laien ist das sehr schwierig, aber es sind Dinge, die ein Ernährungsberater hundertprozentig umsetzen kann, Diätetiker auch, und das wäre auf jeden Fall zu beachten. Und dementsprechend auch natürlich die Auswahl des entsprechenden Futters und der Nährstoffe, die zusätzlich gegeben werden.
Ja, das ist ganz wichtig, sich da wirklich jemanden zu suchen, dem man vertraut. Einige Tierärzte können es auch gut rechnen, ne? Ja. Aber bei weitem nicht alle. Sucht euch jemanden, der es kann, und lasst euch da wirklich begleiten. Ja, das ist eine blöde Erkrankung. Und ich frage mich immer, Joe, je mehr wir hier auch machen, was ist eigentlich das wichtigste Organ? Im Grunde kann man es gar nicht sagen. Also die Nieren haben, finde ich, die rangieren direkt hinterm Herz, oder? Ja, das ist eine blöde Frage, ich weiß.
Du bist nur ein bisschen mehr Hessen hätten. Okay, das lassen wir.
Das lassen wir lieber.
Es ist schwierig zu beantworten, ja. Welches ist das Wichtigste? So, ist das Huhn zuerst da oder ist das Ei? Nein, natürlich funktioniert das alles zusammen. Wenn wir es mal so sehen, kommt ein Tier in Stresssituationen. Es ist ja sowieso, dass ganz bestimmte Funktionen abgeschaltet wird. Und das Einzige, was noch aufrechterhalten bleibt, ist das Herz, die Herzfunktion. Der Darm wird runtergefahren. Ja, also Ernährung hat ja überhaupt gar keine Aufgabe mehr. Das Gehirn geht auf Sparflamme und nur noch auf Fluchtverhalten. Und damit kann ein Tier sogar noch relativ lange sogar leben. Und dann siehst du auch, wie leistungsfähig ein Körper ist. Und sowieso bei den Tieren siehst du ja, dass wenn wir schon 60 bis 70% Verlust haben der Niere und wir das dem Tier gar nicht anmerken, das ist ja schon eine gewaltige Leistung des Tieres. Ne? So, und das darf man oder muss man mit berücksichtigen. Also die sind schon sehr leistungsfähig. Nur tritt das ein, muss sofort gehandelt werden. Sofort, sobald sowas festgestellt wird. Das Beste ist, sobald ihr merkt, dass da irgendwas mit den Zähnen ist, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das Fell ist stumpf, ja, und sie riechen nach Ammoniak, sofort zum Tierarzt. Sofort. Sofort auch sagen, ich möchte gerne, dass hier Blutdruck gemessen wird.
Ja, oder generell ja, dann mal bei den älteren Tieren einfach einen Blutcheck machen und das testen lassen. Ne?
Regelmäßig, genau.
Ja. Genau. Ich sehe hier gerade meinen fast 19-Jährigen zusammengerollt, der freut sich, dass es ihm noch so gut geht und jammert, weil er kein Futter kriegt.
Ja, ich hoffe, dass wir heute wieder ein bisschen Klarheit in die Dunkelheit gebracht haben und ihr auf diese Art und Weise etwas mehr erfahren habt über solche Problematiken mit Nieren. Und wenn ihr da Fragen zu habt, na klar, fragt, stellt die Fragen am Ende des Podcasts in den verschiedenen Plattformen, sodass wir das bekommen. Schreibt eine E-Mail an beratung@petman.de, dass wir das dementsprechend mitbekommen, was da los ist, was ihr an Fragen habt. Je mehr bekommen, desto mehr können wir beim nächsten Mal in der nächsten Sendung darauf eingehen und hoffen dann, dass euch das heute weitergebracht hat. Und freuen uns über die Glocke, freuen uns über 5 Sterne. Und freuen uns auf die nächste Sendung, wenn ihr mit dabei seid.
Was machen wir denn, Joe? Wollen wir die meisten oder die häufigsten Fütterungsfehler mal durchkauen, so ganz nett und in Ruhe?
Das können wir machen, ja. Die häufigsten Fütterungsfehler können wir gerne machen. Wahrscheinlich auch so, sag mal, bei den verschiedenen Krankheiten. Mhm. Was gerne gemacht wird. Gerade auch das, was ich gesagt hatte, dass wir hier bei so vielen selbst erstellten Futterrationen dann doch so eine hohe Dichte haben von, sag mal, Mangel an Nährstoffen, da wird dann schon deutlich, was Fütterungsfehler sein können, wie die entstehen und wie man das verhindern kann. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!
Napfgespräche, Der Podcast. Napfgespräche.